Also natürlich ist dort auch bei Bilcher immer leidenschaftlich diskutiert und gestritten worden. Und am Ende hat sich entweder eine Mehrheitsmeinung durchgesetzt oder es gab aber auch Situationen, in denen der Chefredakteur entschieden hat. Weil der Chefredakteur ist am Ende derjenige, der der Zeitung, dem Medium sein Gesicht gibt und auch seinen Kopf hinhalten muss. In der Flüchtlingsfrage musste ich nicht gegen einen Mehrheitswillen in der Redaktion entscheiden, weil es eine überwältigende Mehrheit dafür gab, diesen freundlichen Kurs zu fahren und dafür zu sorgen, dass diese Menschen freundlich empfangen werden. Es ging ja nicht darum, dafür zu sorgen, dass sie bei der Ankunft in München mit Teddybären beschmissen werden, sondern es ging vor allem darum, eine politische Haltung zu unterstützen, dass wir unsere Grenzen nicht dicht machen in dem Sinne, indem wir Flüchtlinge zurückweisen.
In diesen Tagen jährt sich zum 10. Mal der Satz der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel: Wir schaffen das, zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015, als hunderttausende Menschen, damals vor allem aus Syrien, nach Deutschland kamen. Dieses Thema beherrscht Deutschland bis heute. Und bis heute wird die Frage debattiert, ob Deutschland damals richtig reagiert hat. Deutschland, das heißt vor allem die Politik, aber natürlich auch die Medien. Und dabei wird besonders mein Arbeitgeber Axel Springer hervorgehoben, denn 2015 waren wir bei Bild mit Wir helfen Refugees Welcome dafür, den ankommenden Flüchtlingen zu helfen. Für die einen ist es einer der wenigen Momente, in denen sie, also auf linker Seite, auf der gleichen Seite mit Springer standen. Und für andere, vor allem im konservativen Spektrum, war das eine Fehlentscheidung, die aus ihrer Sicht mitgeholfen hat, dass Deutschland eine zu offene Migrationspolitik verfolgt hat. Wir haben hier jüngst über den Fall Hans-Georg Maaßen gesprochen, der ja dort geschrieben hat, dass er mich hasse. Und das hing auch mit dieser Entscheidung zu tun. Ich war damals schon Reporter in Krisen- und Kriegsregionen für Bild und habe 2015, das erinnere ich noch, im März schon aus Kos berichtet und danach immer wieder, vor allem in dem Jahr, von der Balkanroute über Flüchtlinge. Mein damaliger Chefredakteur und Herausgeber, das war Kai Diekmann. Und genau mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, wie es eigentlich damals war und wie er heute darauf blickt. Und ich freue mich, dass ich mit Kai heute verbunden bin. Hallo Kai.
Hallo lieber Paul, schön dich zu hören.
Kai, wenn du dich zurückerinnerst, genau vor 10 Jahren, war ein bisschen vor dem Satz von Angela Merkel natürlich, wann hast du als Chefredakteur verstanden, wie riesig dieses Thema Flüchtlingskrise werden würde? Denn ich erinnere mich noch in diesem März 2015, als ich damals versucht habe, auch bei Bild Leute zu sensibilisieren und zu sagen, Leute, da kommen wahnsinnig viele auf diese Insel, das ist eine Riesengeschichte. Und gesagt, ja, gut, das gibt's doch jedes Jahr. Also ab wann wusstest du 2015, dass es anders, als es jemals war?
Also gelesen hatte ich ja schon eine Menge drüber und tatsächlich ist das so, wie das häufig der Fall ist, dann persönliches Erlebnis und persönliches Erleben, das dir auf einmal vor Augen führt, was dort los ist. Wir sind seinerzeit mit der Familie wie jedes Jahr im Urlaub in der Türkei gewesen, in Bodrum. Von dort ist es ja nur ein Katzensprung rüber auf die griechischen Inseln und wir haben einen Ausflug gemacht mit dem Schiff auf die griechische Insel Leros und waren überrascht, dort zu sehen, wie das örtliche Polizeioffice belagert wurde von Menschen, die ganz offensichtlich nicht aus Griechenland oder Türkei kamen. Menschen, denen anzusehen war, dass es ihnen schlecht ging. Menschen, die dort in erbärmlicher Kleidung standen. Und ein Wirt hat uns dann aufgeklärt und gesagt, das sind tatsächlich Flüchtlinge. Das sind Flüchtlinge aus Syrien, die hier mit ihren Booten ankommen und wir versuchen sie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Das war das erste Mal, dass ich selber persönlich mit der Not der Flüchtlinge konfrontiert wurde. Wir waren mit der ganzen Familie vor Ort auf Leros und haben seinerzeit entschieden, dass wir mehr machen wollen als Familie mehr machen wollen, als vielleicht nur Geld zu spenden. Und es kam dann der Vorschlag aus dem Kreise der Kinder übrigens, können wir nicht auch Flüchtlinge aufnehmen? Du weißt, dass wir damals darüber noch gesprochen haben, dass wir ja auch Reporter hatten in den Flüchtlingslagern und ihr mich dabei unterstützt habt, jemanden zu finden, der Hilfe wirklich dringend notwendig hat. Aber das war das erste Mal, dass ich tatsächlich mit eigenen Augen gesehen habe, was dort los ist und was auf uns zukommt.
Wie war das dann, als du da aus dem Urlaub zurückkamst? Jetzt abseits von der privaten Geschichte, auf die wir gleich auch nochmal kommen, aber in der Berichterstattung? Erst einmal, als du das gesehen hast in Syrien, beziehungsweise in der Türkei, aber die syrischen Flüchtlinge, erinnere ich mich, dass du auch dann direkt Alarm gemacht hast zu Hause in der Redaktion und dass der Fokus dann ja sehr viel stärker noch einmal auf das Thema gelenkt war. Also war dir sofort dann in dem Moment bewusst, oh, das wird ein Riesenthema auch für Deutschland?
Also ich habe das natürlich immer so gehalten, dass ich in der Zeitung oder dass die Zeitung sich auch mit den Themen beschäftigt hat, die mich selber interessiert haben. Also keine künstlichen Themen für irgendeinen künstlichen Leser, den du im Kopf hast, sondern wirklich über die Themen zu berichten, die dich auch selbst beschäftigen. Und das war halt ein Thema, was mich von dort an nicht mehr losgelassen hat, aber was uns ja alle nicht losgelassen hat. Du hast es ja selber schon erwähnt. Du warst als Kriegsreporter unterwegs. Du hast gesehen, was da los ist. Du warst auf den griechischen Inseln. Ich erinnere mich an die Berichte von Julian Reichelt, der damals als Kriegsreporter ja in Syrien unterwegs gewesen ist und berichtet hat, was für ein Elend er dort erlebt. Der berichtet hat von den Fassbomben, die Assad auf seine eigene Bevölkerung hat schmeißen lassen. Und uns war doch schon allen klar, wie verzweifelt die Menschen gerade in Syrien gewesen sind, so verzweifelt, dass sie das Leben ihrer Kinder aufs Spiel gesetzt haben, um sie über das Meer in das sicher geglaubte Ausland zu schicken. Und uns war auch völlig klar, dass das, was da in Syrien passierte, natürlich auch ein Politikversagen des Westens gewesen ist. Also wir sind nicht unschuldig daran gewesen, dass dort so viele Menschen in diesem Bürgerkrieg ums Leben gekommen sind, dass so viele Menschen von den Schergen des Diktators Assad niedergemetzelt worden sind. Wie gesagt, die Fassbomben, unglaubliche Waffen, die er dort eingesetzt hat, immer wieder rote Linien, die der Westen gezogen hat und immer wieder rote Linien, die wir Assad haben überschreiten lassen. Insofern gab es auch eine direkte Verantwortung des Westens für die Menschen, die unter diesem Krieg gelitten haben. Und es war ja, und das weißt du ja auch am allerbesten, es gibt keinen Chefredakteur bei Bild, der einer Redaktion seinen Willen aufzwingen kann, sondern es waren ja weite Teile der Redaktion, die sich haben emotional sehr ansprechen lassen von diesem Thema, von diesen Bildern, von den Berichten, die wir veröffentlicht haben. Und daraus entstand dann eine entsprechende Haltung. Übrigens eine, finde ich, für Bild sehr typische Haltung. Keine politische Haltung, die du links oder rechts einsortieren kannst, sondern einfach eine menschliche Haltung. Da gab es eine humanitäre Katastrophe und auf diese humanitäre Katastrophe hat die Marke Bild reagiert, wie sie das in ihrer Vergangenheit, in ihrer Geschichte häufig getan hat.
Bevor wir genau darauf kommen, was dann in Deutschland passiert ist, auch in den Reaktionsräumen, aber auch politisch und wie Journalisten darauf geschaut hat, ich erinnere mich an verschiedene Bilder, die danach zu Symbolen wurden. Also du hast es angesprochen, der in der Türkei einerseits, dann natürlich auf den griechischen Inseln und dann immer wieder tragische Unglücke. Und es gab ein Bild, das wirklich zum Symbol wurde. Das war der Tod des ertrunkenen Jungen Alan Kurdi. Und das Bild, daran erinnere ich mich noch, das hat Bild damals auf der letzten Seite riesig hingelegt als Symbol für das Scheitern unserer Politik und für die Not dieser Menschen, die eben auf der Flucht waren.
Ich weiß, ich kann mich an dieses Bild genau erinnern, ein grauenhaftes Bild. Und ich meine, so geht uns das doch eigentlich immer, dass wir uns von Bildern berühren lassen. Und Bilder haben die Kraft, Politik zu verändern. Denk mal an das berühmte Bild aus dem Vietnamkrieg, das Kind, das vor Napalmbomben geflüchtet ist. Dieses Bild hat die Haltung in den USA zu diesem Krieg komplett verändert. Bilder, du kennst den blöden Spruch, Bilder sagen mehr als 1000 Worte und das stimmt einfach. Es erreicht unser Hirn, erreicht unsere Emotionen viel schneller, als das jede Beschreibung kann. Und ich weiß noch genau den Moment, wie ich in meinem Büro saß und eine Kollegin damals reinkam, die das Blatt geführt hat, mit diesem Bild und sagte, schau mal Kai, was hier zu sehen ist. Und das war, gerade wenn du selber kleine Kinder hast, dann berührt dich das und haut dich einfach um, wenn du siehst, wie dieser kleine Junge dort tot am Strand liegt, weil wir es nicht geschafft haben, dafür zu sorgen, dass in dieser Region Frieden ist und weil wir es nicht geschafft haben, diesen Menschen eine, ja, auch wie immer geordnete Flucht zu ermöglichen. Deshalb gab es einfach eine humanitäre Verantwortung und ich glaube, dass wir auch als Marke dieser Verantwortung damals gerecht geworden sind. Also, in dem Moment, in dem Menschen an Leib und Leben bedroht sind, dann finde ich, ist es in Mitteleuropa, ist es in Deutschland geradezu unsere Pflicht, ein freundliches Gesicht zu zeigen und diese Hilfsbereitschaft zu demonstrieren. Wir sind das reichste Land in der Mitte Europas und wir haben auch noch eine ganz besondere Vergangenheit. Und dieser Rolle müssen und mussten wir einfach gerecht werden. Und ich finde, das ist in den Tagen, in den ersten Tagen, in den ersten Wochen, ist das auch wirklich großartig gelungen.
Jetzt war ich in dieser Zeit ganz viel unterwegs. Ich habe es gesagt, auf der Balkanroute, war dann aber auch immer wieder in Afghanistan, in der Türkei, in diesen ganzen Orten, in denen man eben ist, wenn man über das Leid berichtet. Und ich erinnere mich dennoch, wenn ich dann mal zurückkam, dass es schon Leute gab, die das auch zu dem Zeitpunkt ganz anders gesehen haben. Also ich erinnere mich ganz besonders an eine Veranstaltung, wo eine Frau auf mich zukam, die gesagt hat, was ihr da macht, das ist unmöglich. Und diese Emotionen zu schüren mit dem Foto von, so hat sie das formuliert, ja, Alan Kurdi, und was das bedeuten würde für Deutschland und überhaupt. Und außerdem sei es doch Quatsch, die Flüchtlinge seien doch in der Türkei, in dem Moment, als sie in der Türkei angekommen sind, sicher gewesen. Wie hast du diese dann sich verändernde Stimmung auch in Deutschland wahrgenommen? Und wie viel Kritik oder Diskussionen gab es eigentlich am Anfang auch in den Medienhäusern, die du so wahrgenommen hast? War das eine Stimme oder gab es da Leute, die das ganz anders betrachtet haben? Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Ralf Schuler, ja, der damals im Hauptstadtbüro war, oder auch andere, die das, oder Niklaus Fest, ja, die damals eine Rolle gespielt haben, die das schon damals sehr anders betrachtet haben. Hast du da eine Diskussion ganz am Anfang schon über die richtige Politik wahrgenommen?
Also natürlich ist dort auch bei Bild ja immer leidenschaftlich diskutiert und gestritten worden und am Ende hat sich entweder eine Mehrheitsmeinung durchgesetzt oder es gab aber auch Situationen, in denen der Chefredakteur entschieden hat, weil der Chefredakteur ist am Ende derjenige, der der Zeitung, dem Medium sein Gesicht gibt und auch seinen Kopf hinhalten muss. In der Flüchtlingsfrage musste ich nicht gegen eine Mehrheits- oder gegen einen Mehrheitswillen in der Redaktion entscheiden, weil es eine überwältigende Mehrheit dafür gab, diesen freundlichen Kurs zu fahren und dafür zu sorgen, dass diese Menschen freundlich empfangen werden. Es ging ja nicht darum, dafür zu sorgen, dass sie mit bei der Ankunft in München mit Teddybären beschmissen werden, sondern es ging vor allem darum, eine politische Haltung zu unterstützen, dass wir unsere Grenzen nicht dicht machen in dem Sinne, indem wir Flüchtlinge zurückweisen. Weißt du, in der Retrospektive ist immer vieles einfacher zu beurteilen, als es das in dem Moment ist. Helmut Kohl hat immer, wenn er auf Fehler bei der Wiedervereinigung angesprochen wurde, gesagt, Sie haben vollkommen recht, bei der nächsten Wiedervereinigung machen wir alles besser und anders. Was er damit sagen wollte, ist, wir hatten trotz aller Sonntagsreden für diese Situation, Fall der Mauer, anschließende Wiedervereinigung, keine Blaupause. Und natürlich machst du dann auch Fehler. Und genauso war es in dieser Situation 2015, als wir ja förmlich überrollt wurden von den Hunderttausenden, die zu uns gekommen sind und man tatsächlich in den ersten Tagen und Wochen gar nicht anders reagieren konnte, als wir in Deutschland reagiert haben, nämlich mit einer ungeheuren Hilfsbereitschaft, mit der Bereitschaft, diesen Menschen wirklich zu helfen. Das ist in einer solchen Situation, in der wir über eine humanitäre Katastrophe reden, das Einzige, was man tun kann. Dass es selbstverständlich immer auch Bedenkenträger gibt und dass da auch manches falsch gelaufen ist, ist doch gar keine Frage. Das haben wir jeden Tag erlebt und ich meine, das ist ja im Prinzip das Tragische, wenn wir heute aus der Perspektive 2025 zurückschauen, da muss man sagen, geschenkt, dass in diesen ersten Tagen und Wochen vieles anders und möglicherweise auch falsch gelaufen ist, aber dass es uns dann nicht gelungen ist, aus diesen Anfängen, aus dieser chaotischen Situation heraus Dinge besser zu machen, besser zu planen, damit zu rechnen, was kommt, sondern dass wir aus der großen Situation, aus der großen Flüchtlingskatastrophe 2015 nichts gelernt haben und in den darauffolgenden Jahren, ob das Afghanistan war oder ob es jetzt die Ukraine gewesen ist, immer wieder die gleichen Fehler machen, die wir damals gemacht haben, dafür habe ich kein Verständnis. Weil es gibt jetzt diese Blaupause. Wir wissen, was da auf uns zugekommen ist und es gibt keinen Grund, die gleichen Fehler zu wiederholen.
Zu den Fehlern kommen wir gleich noch. Was ich am Anfang noch betrachtet habe, war diese Stimmung in der Gesellschaft, die ich so wahrgenommen habe wie du, gerade in den Kreisen, auch in Berlin, aber auch wenn ich irgendwo anders unterwegs war. Aber es gab ja durchaus auch zu Beginn schon eine andere Stimmung. Also es gab einerseits diejenigen, die da geklatscht haben am Bahnhof und dann relativ schnell, insbesondere in Ostdeutschland, Demos und teilweise Übergriffe vor Flüchtlingsunterkünften. Wie gefährlich, und du als Chefredakteur und Herausgeber damals, wie gefährlich hast du diese Stimmung dann auch irgendwann wahrgenommen?
Guck mal, wir sind ja auch verklagt worden für das Veröffentlichen des Fotos. Es hat Leute gegeben, den kleinen Eilern, den toten Eilern am Strand von Bodrum, die deshalb vor den Presserat gezogen sind und uns vorgeworfen haben, dieses Foto zu instrumentalisieren, um mehr Auflage zu machen. Der Presserat hat all diese Beschwerden zurückgewiesen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir diese Form von Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit erlebt haben. Das haben wir ja auch in den 90er Jahren, gerade in den neuen Bundesländern vor Flüchtlingsheimen erlebt. Damit muss man sich auseinandersetzen. Da muss man auch die richtigen, auch im Zweifelsfall die deutlichen Worte finden. Ich glaube, dass wir in der Folge viele Menschen auch politisch verloren haben, weil wir auf den richtigen Ansatz, und ich habe das immer als Appell verstanden, dieses "Wir schaffen das" von Angela Merkel, weil wir auf diesen richtigen Ansatz irgendwann keine wirkliche Antwort gefunden haben, indem wir den Menschen gesagt haben, wie wir das schaffen und was wir eigentlich schaffen wollen. Und das ist aus meiner Sicht das große Versagen, dass wir im Zusammenhang mit dieser Flüchtlingskrise dann feststellen mussten.
Es gab dann am Anfang auch als Reaktion eben auf Übergriffe, die es gegeben hat, oder diese Antiproteste, auch eine Bildkampagne "Refugees Welcome". Mhm. Und damit haben wir uns ja einerseits also dahinter gestellt, dass die Flüchtlinge eben willkommen sind, dass sie freundlich empfangen werden, aber indirekt, was ja für Bild eher unüblich ist, auch in gewisser Weise hinter die damalige Linie der Bundesregierung für eine offene Migrationspolitik, was für die Marke Bild vorher auch eher untypisch war. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Sigmar Gabriel, der den Button dann auch im Bundestag getragen hat. Woher kam diese Idee für "Refugees Welcome"?
Also ich glaube, die kam aus der Mitte der Redaktion. Das war ja auch nicht nur "Refugees Welcome", sondern "Refugees Welcome, wir helfen". Es ging ganz klar um diesen Aspekt, im Rahmen einer humanitären Katastrophe zu helfen. Es ging nicht darum, für eine bestimmte Art von Migrationspolitik einzutreten, für eine offenere Migrationspolitik, um Gottes Willen. Sondern in dieser Situation galt es einfach, Regeln außer Kraft zu setzen, weil wir schlicht und ergreifend jetzt helfen müssen und weil wir das nicht ausdiskutieren können über 2 oder 3 Monate. Das hätte dann geschehen müssen. In dieser Situation ging es darum, können wir diese Menschen aufnehmen? Finden wir für diese Menschen entsprechende Unterkünfte? Können wir sie unterstützen, darin hier in der Fremde ein entsprechendes, vernünftiges Leben zu führen? Du hast vollkommen recht. Die Bild-Zeitung ist in der Vergangenheit immer wieder, gerade auch von Linken, kritisiert worden, wegen unserer kritischen Haltung zur Migrationspolitik, wegen unserer angeblichen Ausländerfeindlichkeit. Uns ist Ausländerhetze vorgehalten worden, weil wir an vielen Stellen auch immer wieder und konsequent laut Fehler bei der gescheiterten Integrationspolitik geäußert haben. Also, warum haben wir so viele Rügen vom Presserat kritisiert? Weil wir etwas getan haben, was seinerzeit vom Presserat noch entsprechend geahndet wurde. Wir haben zum Beispiel, wenn es über Straftaten berichtet wurde, haben wir die Nationalität eines mutmaßlichen Straftäters genannt. Das war seinerzeit vom Presserat nicht gewollt. Und deswegen haben wir immer wieder Rügen kassiert, weil wir das sehr bewusst getan haben, weil wir gesagt haben, es ist wichtig für das Verständnis einer Straftat zu wissen, welchen Hintergrund und woher ein möglicher Straftäter zu uns gekommen ist. Diese Spruchpraxis des Presserats hat sich dann irgendwann 2016 geändert, als auch Medien, ich erinnere mich sehr gut an Giovanni Di Lorenzo, der dann sehr selbstkritisch die Frage stellte, ob es eigentlich richtig ist, das dem Leser zu verschweigen und man damit nicht möglichen Verschwörungstheorien Vorschub leistet und dann diese Spruchpraxis eben auch entsprechend geändert worden ist. Da hat sich Bild im Übrigen überhaupt nichts vorzuwerfen. Da haben wir keinen Nachholbedarf, wenn es darum geht zu sagen, hier sind Fehler in der Integrationspolitik gemacht worden. Wir haben ja immer Angst davor gehabt, diejenigen, die zu uns kommen, mit einer möglicherweise Assimilation in die Ecke zu drängen. Wir haben darauf verzichtet, Forderungen zu stellen. Wir haben diejenigen, die zu uns gekommen sind, eben nicht auf unsere Werte, auf unsere Regeln verpflichtet. Wir fanden es anmaßend von uns, sie zu zwingen, unsere Sprache zu sprechen und haben uns dann darüber gewundert, dass Parallelgesellschaften entstanden sind. Das alles sind Dinge, die Bild immer klar benannt hat und deshalb gerade bei Linken in dem falschen Rufstand ausländerfeindlich zu sein. Ich bin immer der Meinung, das eine tun, das andere nicht lassen. Wir haben es genau richtig getan. Die Fehler benennen und auf der anderen Seite, wenn es zu einer humanitären Katastrophe kommt, ein menschliches Gesicht zu zeigen. Wir sind wechselseitig davon von den Linken und von den Rechten gebasht worden. Ich sage dann immer, das ist der Platz, wo Journalisten hingehören, nämlich der Platz zwischen allen Stühlen.
Nochmal kurz zurück zu dem Slogan, Refugees Welcome. Mhm. Weil wenn man diesen Slogan bespricht, wenn man mit Leuten darüber diskutiert, dann interpretieren diesen Slogan viele so, dass sie sagen, alle Flüchtlinge sind willkommen, weil der Slogan kommt auch aus dem linken Umfeld, so nenne ich es jetzt mal. Wie haben wir oder du als Chefredakteur, wie auch immer, den damals gemeint, also als wir das dann gedruckt haben. Du hast ja vollkommen recht, wir helfen. Das war einerseits Flüchtlingskindern vor allem auch in Deutschland zu helfen. Aber auf der anderen Seite, wenn man das jetzt mal selbstkritisch betrachtet, ist es ja auch ein politisches Statement, das man gut oder richtig finden kann zu dem Zeitpunkt. Was es aber ja möglicherweise auch schwerer gemacht hat, zu sagen, ja, aber, also die Probleme, die es dann auch damit gab. Also war das in gewisser Weise auch eine Richtung der Berichterstattung? Also würdest du im Rückblick sagen, dass dann zum Beispiel weniger kritisch über Probleme zumindest am Anfang berichtet wurde?
Das glaube ich gar nicht, sondern es ist immer eine Frage, wo liegt der Fokus, wo liegt das Interesse? Und es sind schlicht und ergreifend mitunter die Ereignisse, die dich dann überrollen und die dann im Vordergrund stehen. Ich meine, das weißt du als erfahrener Kriegsreporter am allerbesten. Eben berichten wir noch über den Krieg in der Ukraine, dann knallt es in Gaza, es knallt im Iran und auf einmal verschwindet der Krieg in der Ukraine von den Titelseiten. Das ist das, was Journalismus ausmacht. Warum heißen wir Journalisten? Weil wir à jour arbeiten, also für den Tag. Was sind die Themen, die den Tag bestimmen? Seinerzeit ging es tatsächlich doch nicht um politische Statements, sondern es ging darum, Menschen, die in Not waren, zu helfen. Und da hat Bild halt eine große Tradition. Es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass Bild so etwas getan hat in den 90er Jahren, als es nach dem Ende des Kalten Krieges die große Wirtschaftskrise und eine richtige Hungerkrise in Russland gegeben hat, hat Bild ähnlich geholfen. Oder denkt bitte daran, wie das war nach dem großen Tsunami. Ich glaube, es war 2004. Auch dort hat Bild ja zu großen Hilfsaktionen aufgerufen und entsprechende Veranstaltungen organisiert, auf denen dann Hilfsgelder für diejenigen, die Opfer geworden sind, für diejenigen, denen geholfen werden musste, für den Aufbau von Krankenhäusern, sind entsprechende Gelder eingesammelt worden. Insofern steht und stand Bild dort immer in einer ganz besonderen Tradition. Die Bild-Zeitung
ist ja, aber nicht nur ganz kurz, nur ganz kurz, weil, aber es ist natürlich ein politisches Statement in dem Moment, wo ein war Vizekanzler da schon, also Sigmar Gabriel auf jeden Fall Minister, 2015 dann mit diesem Sticker von Bild Refugees Welcome ich glaube sogar auf der Kabinettsbank oder zumindest im Plenum zu sehen war, oder? Das war ja mehr als ein wir sammeln Spenden und helfen jetzt.
Ich glaube, es ging eher darum zu zeigen, wie wichtig das Thema ist und wie wichtig und präsent die Flüchtlinge auch in der Tagespolitik sind. Und ich glaube, ich habe das damals von Sigmar Gabriel, der es tatsächlich im Bundestag auf der Regierungsbank getragen hat, deine Erinnerung trügt dich nicht, als Unterstützung für unsere Aktion gesehen. Genauso wie sich seinerzeit ja die Bundesliga-Vereine an dieser Aktion beteiligt haben, die Bundesliga-Vereine der ersten und zweiten Liga, die mit diesem Slogan Refugees Welcome, wir helfen, aufgelaufen sind, um eben zu zeigen, das ist jetzt hier nicht nur ein Thema, was die Politik berührt, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Da sind wir alle gefordert. Das können wir nicht nur der Politik überlassen. Organisiert das mal, sondern da ist tatsächlich am Ende jeder Einzelne gefordert. Und so ist ja auch tatsächlich daraus eine große Bewegung entstanden. Nicht nur das, was die Menschen auf der Straße geleistet haben, sondern auch gerade viele große Wirtschaftsunternehmen haben sich daran beteiligt und geguckt, was sie in diesen Tagen und in diesen Wochen, in denen es darum ging, die Folgen einer humanitären Katastrophe, ich muss mich da einfach wiederholen, weil es so gewesen ist, zu bewältigen.
Die Kontakte oder die Debatten mit der Politik, wie hast du das damals als Chefredakteur erlebt? Du hast enge Verbindungen natürlich auch als Chefredakteur von Bild, aber warst früher selbst als Parlamentsreporter in jungen Jahren unterwegs, also warst immer sehr intensiv in der Politberichterstattung. Wie hast du das in diesen Wochen erlebt? Also das zwischen Medien und Politik. Vor allem dann in der Woche, als es die Frage gab, was passiert an der ungarisch-österreichischen Grenze, was passiert dann auch an der österreichisch-deutschen Grenze, wo dann ja die Auseinandersetzungen kamen zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer und die Frage, was macht man dort an der Grenze? Wie blickst du darauf rückblickend?
Also erstmal ist ja wichtig, zu wissen, dass es einfach historisch falsch ist, wenn heute behauptet wird, Angela Merkel habe die Grenzen geöffnet. Nein, sie hat keine Grenzen geöffnet, sondern sie hat dafür gesorgt, dass die Grenzen nicht geschlossen werden. Was ja rein rechtlich betrachtet, hätte man ja auch durchaus zur Überzeugung kommen müssen, Deutschland hat nur sichere Außengrenzen, also sind nur sichere Drittstaaten rund um Deutschland. Also hat keiner dieser Flüchtlinge hier das Recht, deutschen Boden zu betreten. Was wären das denn für Bilder gewesen, ganz gleich, ob es nun an der deutsch-österreichischen oder an der österreichisch-ungarischen Grenze gewesen wäre. Wenn da NATO-Draht und Polizisten, vielleicht Soldaten, Flüchtlinge zurückgewiesen hätten, das hätten wir uns wahrscheinlich nicht vorstellen können und auch nicht vorstellen wollen. Und ich sag's nochmal, gerade die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer ganz besonderen auch politischen und historischen Rolle ist an dieser Stelle gefordert gewesen, dafür zu sorgen, dass diese Menschen zu uns kommen können. Im Nachhinein betrachtet, sage ich natürlich selbstkritisch, gab es vieles, was wir damals nur deshalb gesehen haben, weil wir es sehen wollten und manche andere Dinge nicht sehen wollten. Also ich erinnere mich noch sehr gut an die Bilder von den nicht nur ausgehungerten, sondern wirklich ausgedörrten Menschen, die sich versammelt haben am Hauptbahnhof, glaube ich, in Budapest und dann darauf drängten, weiterzukommen, erst nach Österreich und dann nach Deutschland. Und wir, ich meine, seinerzeit darüber berichtet hätten, dass es in Ungarn keine sanitären Anlagen gegeben hat. Natürlich hat es diese sanitären Anlagen gegeben, wie ich das heute, 10 Jahre später weiß, wenige 100 Meter neben dem Hauptbahnhof. Dort gab es ausreichend Unterkünfte, dort gab es ausreichend Nahrung und auch Wasser. Nur da hätten sich die Flüchtlinge registrieren lassen müssen. Das wollten viele nicht, sondern sie sind natürlich nach Deutschland gedrängt. Warum? Weil wir eben aus meiner Sicht dann nicht nur kurzfristig, sondern auch mittelfristig den Fehler gemacht haben. Und ich habe das ja im Kleinen erlebt und dies auch übrigens regelmäßig mit meinen Kontakten in der Politik geteilt, wie aus meiner Sicht gerade die materielle Ausstattung der Flüchtlinge im Übermaß geschehen ist und vieles an der Stelle dort passiert ist, was vollkommen neben der Spur gewesen ist. Ich habe im Übrigen, und du bist doch damals dabei gewesen, haben wir ja nicht nur täglich mit Politikern geredet, sondern ich glaube, wir beiden sind im Sommer 2015 bei Angela Merkel zum Interview gewesen und haben sie ja konkret nach der Situation gefragt und wie es dazu gekommen ist und warum das passiert ist und warum es eigentlich diese materielle Überversorgung der Flüchtlinge gibt.
Ich glaube, das war das letzte Interview, was Angela Merkel Bild gegeben hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Ist das lieber so? Kai. Guck mal, das weiß ich gar nicht mehr. Ja. Aber genau, gerade weil ich ja diese Erfahrung hatte in unserer privaten Flüchtlingssituation. Also wir sind ja den wirklich offiziellen Weg gegangen, nachdem wir Flüchtlinge inoffiziell aufgenommen hatten, um zu verhindern, dass sie in ein Flüchtlingslager kommen, haben wir unser Privathaus offiziell zu einer Flüchtlingsunterkunft erklären lassen. Und ich habe ja in der Folge gesehen, was dann passiert ist. Und wenn immer meinem oder wenn immer unserem Gast materielle Angebote oder Zuweisungen gemacht worden sind und ich darauf aufmerksam gemacht habe, hey, das ist etwas, was brauchst du doch überhaupt nicht, weil du bekommst es doch eh, bekam ich zur Auskunft, but it's the law. Also wir aus meiner Sicht tatsächlich den Fehler gemacht haben, auf der einen Seite Flüchtlinge materiell überzuversorgen, auf der anderen Seite ihnen ein Stück weit die Würde zu nehmen, weil sie nicht arbeiten durften und drittens sie viel zu wenig fordern, im ganz besonderen Hinblick darauf anzuerkennen, was sind denn hier eigentlich unsere Regeln und was sind unsere Werte. Dass wir das nicht nachhaltig getan haben, Klammer auf, im Übrigen ja darauf schon immer in unserer schwachsinnigen Integrationspolitik verzichtet haben. Ich meine, warum haben wir die Menschen, die zu uns gekommen sind, Gastarbeiter genannt? Weil wir immer der Illusion erlegen waren, das sind Gäste, die gehen irgendwann zurück. Und deswegen zwingen wir sie auch nicht dazu, unsere Sprache zu lernen, unsere Regeln anzuerkennen, weil sie gehen ja irgendwann halt zurück und haben deshalb erleben müssen, dass es all diese Parallelgesellschaften gibt, wie sie sich halt so entwickelt haben. Wahnsinn.
Wenn ich jetzt nochmal in diese Zeit gehe, ja, also in diese Wochen und Monate, ist immer nicht so genau zu sehen, wo waren die verändernden Punkte. Ich habe die Grenze angesprochen, dann die Debatten in Europa, die unterschiedlichen Positionen, auch CSU-CDU-Streit, was dann ja immer mehr zu großen Debatten auch in der Bevölkerung über den richtigen Kurs geführt hat. Jetzt hast du die Geschichte von Bild angesprochen und die doch eher ja kritische Haltung in vielen Teilen, was Flüchtlingspolitik angeht. Wie waren die Leserreaktionen damals, wenn du dich erinnerst? Hast du da einen Moment gemerkt, wo es irgendwie umgeschwenkt ist oder gab es kritische Anmerkungen von Anfang an? Was ist da deine Erinnerung?
Also zunächst einmal gilt, bei einer Boulevardzeitung ist es wichtig, den Leuten aufs Maul zu schauen, aber nicht nach dem Mund zu reden. Sonst wirst du unglaubwürdig. Du musst auch mitunter Dinge tun und eine Haltung einnehmen, auch gegen die Mehrheitsmeinung deiner Leser, wenn du deine eigene Glaubwürdigkeit behalten willst. Das war aber hier überhaupt nicht notwendig, weil wir am Anfang eine ungeheure Welle der Solidarität mit diesen Flüchtlingen erlebt haben und ungeheuer viel Zustimmung auch von unseren Lesern. Wir haben das ja nicht für die Zuschauer auf den Rängen getan. Mir war ja nicht wichtig, was die Taz anschließend drüber schreibt und ob die Taz uns dazu lobt, sondern mir war wichtig, dass wir in einer so elementaren Situation als große Zeitung mit großer Verantwortung, die Bild-Zeitung ist nun mal die lauteste Trompete auf der Bühne, das Richtige in diesem Moment tun. Und du hast vorhin gesagt, naja, ganz ungewöhnlich, wir haben in dem Fall die Regierung unterstützt. Ja, es kommt auch manchmal vor, dass Regierungen das Richtige tun und man dann durchaus der gleichen Meinung sein darf wie die eigene Regierung. Ich glaube, einer der Kipppunkte war da am Ende die berühmt-berüchtigte Silvesternacht in Köln, wo es dann andere Bilder gab und wo an der Stelle dann offenkundig wurde, dass wir über die Monate offenbar versäumt haben, dass wir schaffen, das entsprechend aufzufüllen. Also die Bevölkerung ist in dem Glauben gelassen worden, da kommen jetzt Hunderttausende und Aberhunderttausende von Menschen zu uns und es geht alles so weiter wie bisher. Das stimmte eben nicht. Und da hätten wir uns anders aufstellen müssen, da hätte sich auch die Politik anders aufstellen müssen. Sie hätte zu diesem Zeitpunkt längst Antworten auf die Fragen der Menschen haben müssen. Wie geht das jetzt weiter? Wie kommen wir aus diesem ungeordneten Verfahren? Wie kommen wir aus dieser Katastrophensituation in geordnete Bahnen? Wie regeln wir das künftig und was sind eigentlich die Maßstäbe, nach denen wir hier künftig helfen? Angela Merkel hat ja mal vollkommen politisch und rechtlich recht, wenn sie gesagt hat, das Grundgesetz kennt keine Obergrenze für Asyl. Aber mindestens so viel Recht hat auch Joachim Gauck in seiner Bemerkung gehabt, als er sagte, das Herz ist weit, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt. Wir können halt die Probleme der ganzen Welt nicht innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland lösen. Und an dieser Stelle ist zumindest nach innen die Politik eine Antwort schuldig geblieben. Nach außen hat ja Angela Merkel mit dem Deal, den sie dann mit der Türkei geschlossen hat, durchaus die richtigen die richtigen Dinge getan.
Wenn du auf das schaust, was dann in den 10 Jahren passiert
ich meine,
ist,
Paul, du wirst dich erinnern, dass wir gemeinsam auf dieser Flüchtlingsroute gewesen sind. Wir haben Lager
Absolut.
In Griechenland besucht. Wir haben uns die Situation, glaube ich, damals in Mazedonien angeguckt. Ich meine,
das Camp von Idomeni
war schon damals schrecklich.
Absolut. Und das waren immer wieder die Situationen, wo es dann die Debatten gab. Und ich erinnere mich genau. Und ich stand ganz klar auf der Seite derjenigen, die immer gesagt haben, das habe ich auch im Podcast häufig wiederholt, die gesagt hat, dass wir diesen Menschen helfen müssen. Und gerade wenn du als Reporter dort bist und das Leid siehst und die Menschen siehst, dann kommt eigentlich, also ich weiß nicht, dann wäre es unmenschlich, wenn es irgendwas anderes in deinen Kopf kommt.
Ich glaube, als Journalist bist du, gerade als Kriegsreporter, bist du automatisch Aktivist. Also wenn ich immer diesen Quatsch höre vom objektiven Journalismus, das ist deshalb schon Quatsch, weil Journalisten sind ja keine Maschinen, das sind ja Menschen. Und die haben eine Perspektive, die gucken auf etwas und die sehen etwas und die erleben etwas und ziehen daraus ihre Schlüsse. Und das ist ja auch der Grund, warum man Kriegsreporter ist, weil man irgendwo hingeht, um von der Not von Menschen für andere zu berichten. Also deine Reportagen aus der Ukraine berühren mich natürlich. Und das, was du aus Butscha geschildert hast, sind einfach Dinge, die dann dazu führen, dass es eben auch hier eine bestimmte politische Haltung gibt. Und warum fährt man nach Butscha und berichtet das? Weil man ja auch eine bestimmte politische Haltung der eigenen Regierung im Zweifelsfall beeinflussen oder zwingen möchte.
Ja, selbst wenn man das nicht will, tut man es, wenn man für ein großes Medium schreibt oder berichtet oder im Fernsehen ist, absolut richtig. Und dennoch muss ich sagen, und das habe ich ja auch schon mal diskutiert, dass ich natürlich, also ich jetzt persönlich als Reporter in den letzten Jahren immer mal wieder in Zweifeln gekommen bin und mich gefragt habe, ob ich eigentlich die Risiken nicht gesehen habe oder nicht sehen wollten, die aus der Massenmigration mit auch entstanden sind. Also die Probleme bei Integration, Kriminalität und dem Sozialstaat, die wir nicht erst heute, aber in den letzten Jahren sehr stark gesehen haben. Ich finde immer noch,
wir Deutschen sind dann auch. Guck mal, wir haben es ja, das ist ja der Punkt, der mich beschäftigt. Warum haben wir aus den Fehlern von damals für heute nicht gelernt? Warum haben wir daraus nichts gelernt, als Afghanistan an die Taliban gefallen ist? Warum haben wir nichts gelernt, als die 100.000 Ukrainer zu uns gekommen sind? Warum schütten wir die Ukrainer mit Bürgergeld zu, weil es verwaltungsmäßig einfacher ist, das direkt vom Bund aus zu zahlen und schaffen es nicht, sie in Arbeit zu bekommen, anders als in allen anderen europäischen Ländern? Warum wiederholen wir die gleichen Fehler vor 10 Jahren? Das ist die Frage, für die ich keine Antwort finde.
Ich auch nicht, gerade nicht in dieser Bürgergeldfrage und gerade wenn man es in den europäischen Ländern vergleicht, wenn man jetzt die ukrainischen Flüchtlinge nimmt. Aber ich finde eine Sache auch in der Debatte. Ich glaube, ab dem Zeitpunkt, wo man gesagt hat, ja, die Menschen sind nun mal auf dem Weg und sie kommen nach Deutschland und sie sind dann ja 2015, 2016 über 1 Million Menschen eben vor allem aus Syrien, Afghanistan, die gekommen sind, dazu sagen, ja, sie kommen, aber ab dem Zeitpunkt ist alles falsch gelaufen oder schief gelaufen, finde ich auch zu einfach, weil eben Deutschland und auch die deutsche Politik doch niemals darauf vorbereitet war, mit solcher einer Masse an Menschen überhaupt umgehen zu können, also die richtige Integration zu finden, sie zu betreuen.
Weil wir uns nie getraut haben, eine vernünftige Migrationspolitik zu formulieren, weil wir falsch verstandene Toleranz geübt haben, weil wir vor Assimilation immer Sorge hatten, weil wir in der Vergangenheit, wenn es um die ja tatsächlich notwendige Zuwanderung geht, das nicht an unseren Interessen festgemacht haben, sondern an gutmenschlichen Überlegungen. Also ich werde das nie vergessen. Ich meine, wir beide sind ja auch in Afghanistan gewesen. Und ich erinnere mich, als dann Kabul fiel an die Taliban, zwei junge Frauen mit mir Kontakt aufnahmen, die auch mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hatten und um Hilfe flehten und sagten, mögen Sie bitte rausholen, weil Sie möchten nicht sterben. Dass damals der Bundeswehr nicht gelungen ist und die beiden jungen Frauen dann von den Amerikanern evakuiert wurden. Die kamen dann in Ramstein an und riefen mich an. Und da sagte ich, oh, prima, von jetzt an kann ich mich um euch kümmern. Da sagten sie, Kai, das kannst du vergessen. Die Amerikaner hatten Listen dabei. Die wussten genau, wer top ausgebildet ist. Und all die, die top ausgebildet waren, wir auch, sind direkt in die Flieger nach Washington gegangen und all die Kabuler Taxifahrer, entschuldige bitte den zynischen Ausdruck, die es auch irgendwie in die Flugzeuge geschafft haben, die dürfen in Deutschland bleiben. Also, was ich damit sagen will, wir müssen mal anfangen, eine vernünftige Migrationspolitik zu formulieren. Also, auf konservative Seite müssen wir uns irgendwann mal ehrlicherweise eingestehen, mit unserer Demografie bleibt uns gar nichts übrig, als auf Zuwanderung zu setzen. Wenn wir aber auf Zuwanderung setzen, müssen wir auch ein Stück weit auf die Richtigen setzen. Also überlegen, wen wollen wir eigentlich hier haben? Und wir machen es ja immer noch so, dass wir viele von denen, die hierher kommen wollen, die sich anpassen wollen, die hier ihr Glück suchen und unbedingt arbeiten wollen, dass wir die zurückschicken und diejenigen, die eigentlich gar nicht bei uns sein wollen, mit allen Mitteln hier halten, zu uns holen, Anreize setzen und sie dann hier ja zum Teil ja auch einfach seelisch verkümmern lassen. Also woran bin ich denn gescheitert mit meinem Gast? Ich mag eben nicht Flüchtling sagen. Der war erfolgreicher Arbeitgeber in Syrien. Sein Haus ist von Assads Truppen bombardiert worden. Der ist dann leider in die falsche Richtung geflohen. Nicht in die Türkei, sondern nach Libyen. Hat dort die Hölle erlebt. Hat sich dann von Schleppern überzeugen lassen, über das Mittelmeer nach Italien zu fliehen. Ist in einem dieser Boote gekentert. Seine Frau ist neben ihm ertrunken. Und jetzt saß er in Deutschland mit zwei kleinen Jungs und hatte das Gefühl, ich darf hier gar nichts. Der sprach im Zweifelsfall besser Englisch als ich und durfte nicht arbeiten. Und es war für mich dann irgendwann keine Überraschung, dass er religiös abgedreht ist. Und ich habe dort, dort im Kleinen erlebt, Paul, was wir im Großen versaut haben.
Absolut, bin ich bei dir. Und dennoch will ich noch mal kurz auf die Wirkung der Medien, Bild, diese ganze Kritik, ich habe Hans-Georg Maaßen am Anfang angesprochen, auch wenn ich ihn jetzt nicht als ernstzunehmenden Kritiker betrachte, wenn er sagt, irgendwie er hasst und verachtet mich und sowieso Axel Springer ist dafür verantwortlich, dass wir da sind, wo wir sind. Aber was man ja nicht, umdrehen kann, ist, ne, dass die AfD jetzt vor der Union steht, in Teilen oder gleich auf zumindest, und sie behauptet eben für sich, dass sie damals die einzige Stimme in Deutschland gewesen sei, die gegen die Flüchtlingspolitik von Merkel war. Wenn man jetzt einmal versucht, da tiefer reinzugehen, ist das nicht ein gutes Argument, zumindest rückblickend zu sagen, ja, ich nehme jetzt bewusst das Gegenargument, es wäre gut gewesen, wenn wir alle eine Kampagne wie Refugees Welcome nicht gemacht hätten, um der AfD eben schon dieses Argument zu nehmen, also dass ihnen das fehlt, dass es nicht genügend kritische Medien gegeben hätte, wenn ich es vorsichtig
formuliere. Hätte Fahrradkette hat irgendein SPD-Politiker, glaube ich, mal.
Herr Steinbrück.
Ja, und das ist, was wäre gewesen, wenn, ist natürlich eine sehr historisch schwierige Frage. Das wissen wir nicht. Warum stimmen Menschen heute für die AfD? AfD ja nicht, weil sie rechtsradikal sind oder weil sie gegen Flüchtlinge sind, sondern weil sie das Gefühl haben, die Politik hört ihnen nicht mehr zu und die Politik löst ihre Probleme nicht mehr. Dazu gehört natürlich ganz massiv auch das Migrationsthema. Dazu gehört das Gefühl, dass es hier Parallelgesellschaften gibt, die für uns nicht mehr erreichbar sind. Das alles gehört sicherlich dazu und das hat auch die AfD immer sehr geschickt bedient und auch geschickt emotional bedient. Ich bin sehr froh, dass Deutschland als reichstes Land, ich wiederhole mich hier, als reichstes Land in Europa mit all seinen Möglichkeiten, dass Deutschland mit seiner besonderen, schwierigen Geschichte, wir haben im letzten Jahrhundert zweimal Tod und Verderben über diesen Kontinent gebracht, wir haben dafür gesorgt, dass viele Menschen geflohen sind, dass Menschen von anderen Ländern zurückgewiesen worden sind, dass Deutschland in dieser spezifischen Situation bewiesen hat, wir können das, wir nehmen euch auf und wir kümmern uns um euch. Was wir dann anschließend nicht geschafft haben, ist eben eine Antwort darauf zu finden, wie gehen wir mit diesen Menschen um, die zu Hunderttausenden zu uns gekommen sind. Was wird aus denen? Also aus der anfänglichen, richtigen Reaktion, menschlich zu sein und Menschlichkeit zu zeigen,
aber dann nicht die Kai, da würden dann Kritiker sagen, in dem Moment ist schon die Fehlentscheidung gefallen, weil du eben nicht menschlich richtig agieren kannst mit Hunderttausenden gleichzeitig, die kommen. Und das Argument wäre, zumindest einem großen Teil von diesen Menschen, wäre es doch in der Türkei sehr viel besser ergangen.
Ja, weißt du was? Auch dort gilt, das haben wir uns ja nicht ausgesucht. Genauso wenig, wie wir uns seinerzeit ausgesucht haben, dass vor der Einführung der D-Mark in den neuen Bundesländern, was damals noch zu DDR gehörte, das war wirtschaftlich auch völlig irre. Vollkommen irre. Aber auch die Situation haben wir uns nicht ausgesucht. Und du kennst den Slogan von damals, kommt die D-Mark nicht zu uns, dann gehen wir zu ihr. Und wir mussten feststellen, dass jeden Tag Menschen aus der damaligen DDR in die Bundesrepublik Deutschland gekommen sind, um hier ihr Glück zu suchen, weil sie die Währung, die richtige Währung haben wollten. Das sucht man sich als Politiker nicht aus. Dafür gibt es keine Blaupause. Ich finde, das kann man der Politik damals nicht zum Vorwurf machen. Ich bleibe dabei, was man der Politik zum Vorwurf machen muss, ist, dass anschließend nicht begonnen worden ist zu sagen, was machen wir jetzt daraus, wie gehen wir damit um und wie lenken wir das in geordnete Bahn. Das ist der dramatische Fehler gewesen.
Wenn du noch einmal auf die Medienkritik angesprochen werden.
Paul, du erinnerst dich, wir haben ja nicht nur Aufkleber verteilt mit Refugees Welcome, sondern wir haben zum Beispiel das Grundgesetz auf Arabisch gedruckt und zu Tausenden in den Flüchtlingslagern verteilt, um eben klarzumachen, was gilt hier eigentlich? Ne? Wie ist das bei uns?
Absolut. Das wird ja bei denjenigen vergessen. Ja. Ne? Also bei Leuten wie Hans-Georg Maaßen und wem auch immer, der da pöbelt oder aus der AfD, die das sozusagen als einziges betrachten in ihrer Propaganda. Und dennoch merke ich, dass möglicherweise dieser Punkt, und damit will ich jetzt vielleicht mal wegkommen, ausschließlich jetzt bei Bild, aber die mediale Debatte, und ich nehme mich da selbst, also nicht von frei, sondern ganz im Gegenteil, ich bin da ja nun ganz intensiv involviert gewesen, weil ich eben über das Leid geschrieben und berichtet und per Periscope Live-Reporting gemacht habe. Und ich würde es heute genauso wieder machen in der Berichterstattung vor Ort. Was die Probleme in Deutschland angeht, das ist eine andere Frage. Und ich finde auch, dass wir heute eben dann sowas typisch Deutsches machen und ausschließlich problematisieren. Ich kenne eben tolle Fälle von Menschen wie Ferras, den du auch kennst, der studiert hat, der mittlerweile 2 Kinder hat, der einen Abschluss hat, der dieser Facharbeiter geworden ist. Und dass wir es auch da nicht mehr schaffen, irgendwie das auseinanderzuhalten und zu sagen, Moment mal, ja, also da gibt es auch ganz viele, die jetzt Deutschland sehr viel helfen können, gerade von diesen jungen Menschen, die gekommen sind und die sich eben integriert haben und wird das eben gleichzeitig auch verdammt schwierig gemacht in der jetzigen Situation. Und dennoch, nochmal kurz zur AfD.
Ich glaube, Paul, du hast vollkommen recht. Es gibt eben nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt Fälle wie den Gast aus Syrien, den wir hatten. Das ist schiefgelaufen. Ich habe aber von ihm Verwandtschaft erlebt, die ebenfalls nach Deutschland und nach Potsdam geflohen sind. Die sind eine große Erfolgsgeschichte geworden. Und natürlich hat sich auch im Journalismus etwas verändert? Hat sich insgesamt in der Gesellschaft etwas verändert? Guck mal, mit der gleichen Selbstverständlichkeit, mit der heute darüber berichtet wird, dass jeder zweite Bezieher von Bürgergeld inzwischen einen nicht deutschen Hintergrund hat, mit dieser Selbstverständlichkeit sind wir früher, wenn wir Ähnliches berichtet haben, vor 10, 15 Jahren, was die Zahl der Straftäter angeht, was die Zahl der Schulabbrecher angeht, was die Zahl von Gefängnisinsassen angeht, die einen nicht deutschen Hintergrund haben, sind wir regelmäßig publizistisch verprügelt worden als Ausländerfeinde. Du siehst also, dass sich auch dort etwas verändert hat und ein bisschen Realismus tut uns gut. Wir haben uns insbesondere in der Ausländerpolitik und in der Migrationspolitik über Jahrzehnte von Wunschdenken leiten lassen. Und da ist heute, finde ich, zu Recht ein gewisser Realismus eingekehrt.
Und was ist mit den Menschen, die dir nicht mehr vertrauen, die mir nicht mehr vertrauen, weil sie sagen, ihr habt damals vermeintlich zu einseitig berichtet, die dann ausweichen und sagen, alle deutschen Medien haben sich da irgendwie mit Angela Merkel verbrüdert und wir glauben euch einfach nicht mehr und ihr habt hier irgendwie unser Deutschland kaputt gemacht. Wie kriegt man da aus deiner Sicht Vertrauen zurück oder ist das vorbei?
Also ich erinnere mich, wie gesagt, du hast ja selber darauf hingewiesen, das war wahrscheinlich das letzte Interview von Angela Merkel mit der Bild-Zeitung. Da haben wir ihr seinerzeit, zumindest meiner Erinnerung nach, keine kritische Frage erspart. Wir haben heute...
Die Überschrift war, Kai, ich erinnere mich an die Überschrift, würden Sie bei sich zu Hause auch Flüchtlinge aufnehmen, Frau Merkel?
Da hat sie gesagt, nein. Und da hat sie gesagt, nein, würde sie nicht tun. Das wäre wahrscheinlich... Im Nachhinein muss ich übrigens sagen, wäre es wahrscheinlich für unsere Flüchtlinge auch besser gewesen. Die wären im Flüchtlingslager gewesen, hätten andere Flüchtlinge getroffen und nicht den Eindruck gehabt, in Deutschland hat jeder Flüchtling einen eigenen Fahrer und ein Haus am See. Also auch wir haben das meine ich ja ganz im Ernst, auch wir haben gefordert und viel zu wenig gefordert. Wir haben heute eine sehr schwierige mediale Landschaft, eine sehr schwierige mediale Rezeption. Die sozialen Medien sorgen dafür, dass viele der Spinner und Verschwörer, die früher keinen Echoraum hatten, heute entsprechende Echokammern haben. Und deswegen wird es immer Menschen geben, die wir an dieser Stelle nicht erreichen, die auch glauben, dass die Corona-Impfung eine Geschichte ist, die sich Bill Gates ausgedacht hat. Entscheidend ist, und deswegen bin ich im Moment nicht so ganz unoptimistisch, dass es uns gelingt, die Versäumnisse der 10 Jahre jetzt nachzuholen. Und das ist ja auch das, was die Regierung von Friedrich Merz angekündigt hat. Das ist das, was Alexander Dobrindt zurzeit umsetzt. Und da hoffe ich in der Tat drauf. Und das ist ganz entscheidend, dass es dieser Regierung gelingt, all diese Themen, die mit der falschen Migrationspolitik, mit der falschen Ausländerpolitik, mit der falschen Integrationspolitik zusammenhängen, diese Themen jetzt wirklich selbstbewusst anpackt und auch löst. Wenn es nicht gelingt, diese Probleme zu lösen, dann sehe ich für die Bundestagswahlen 2029 wirklich schwarz, was die Wahlergebnisse für die AfD angeht. Dann ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wir österreichische Verhältnisse bekommen. Das heißt, die AfD tatsächlich stärkste Partei wird, so wie sie das ja in den neuen Bundesländern, in dem ein oder anderen Länderparlament schon längst ist. Ich gucke mit Spannung in unsere Nachbarländer, wenn ich sehe, du musst mich da korrigieren, ob ich das richtig mitbekomme, habe, dass die Dänen, die ja immer als besonders liberal galten, was die Ausländerpolitik angeht, jetzt die Vollverschleierung verbieten wollen, dann finde ich, dann sind das alles richtige Ansätze, die wir hier uns wirklich näher und interessiert anschauen sollten.
Kai, ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Hochspannend, auch dieser Rückblick für mich. Mir kamen wieder ganz viele Bilder auch hoch aus der Zeit. Und ich möchte natürlich dein Buch hier empfehlen im Podcast, Kai Diekmann, Ich war Bild. Da schreibst du auch genau über das, was 2015 passiert ist, aber über ganz viele andere weltpolitische und innenpolitische Ereignisse und vor allem dein Leben als Bild-Chefredakteur. Herzlichen Dank, Kai. Wir verlinken auch hier das Bild, das Buch in den Shownotes. Ich bedanke mich sehr bei dir.
Ich bedanke mich, lieber Paul, für die Einladung in deinen tollen Podcast.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn es Feedback gibt, egal ob positiv oder kritisch, lasst gerne einen Kommentar da. Ich lese sie auch alle. und bewertet den Podcast und abonniert ihn natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein herzliches Dankeschön geht an Philipp Pjatow in der Redaktion, an meinen Producer Daniel van Moll und an Serdar Dennis und Lieven Jenrich für die Aufnahme und Mischung.